Sag mal, hast du bei der Steuer auch diesen Schulflashback? Einfach irgendwas raten und dann hoffen, dass es stimmt?
Boah, nee, gar nicht. Wieso, Steuer ist so mein Safe Space.
Du meinst, damit ist alles sicher?
Ja, genau. Wieso, Steuer ist so die Steuer-App, die dich einfach versteht. Egal ob Studium, Job oder Umzug.
Stimmt, krass. Fühlt sich gar nicht wie Steuern an.
Steuern erledigt?
Safe.
Mit Wieso Steuer.
Schon wieder Bewerberflaute? Sie schalten Anzeige um Anzeige. Das nervt und ist doch viel zu teuer. Stopp! Raus aus der Recruiting-Spirale. Mit StepStone All Jobs bekommen Sie alle Anzeigen für ein Jahr in einem Paket zu einem fixen Preis. So sparen Sie bis zu 75% Kosten pro Bewerbung und sind jederzeit flexibel. Jetzt Termin vereinbaren auf stepstone.de/alljobs. StepStone. Einfach die richtigen Talente finden für alle Jobs.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste.
Ein vollgepacktes, turbulentes Skisprungwochenende im Mekka des Skispringens liegt hinter uns. Das Holmenkollen Skifestival ist überstanden, würde ich mal so dreist zur Einleitung behaupten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Und ja, es könnte nicht passender sein, dass wir in dieser Folge zu zweit aufnehmen, denn ich spreche mit dem Mann, der auf dieser Schanze, die für so viel Gesprächsstoff gesorgt hat, seine allerersten Weltcup-Punkte geholt hat. Und das ist unser Schweizer Freund Andreas Schuler. Grüezi, Andi.
Grüezi, Luis. Und hallo. Hallo, Leute.
Ich nehme an, du wirst nicht die allerschlechtesten Erinnerungen haben an diesen Ort. Es war ja jetzt doch schon ein krasser Kontrast zu dem, was vor allem gestern passiert ist. Da blutet einem schon das Skisprungherz, wenn man das beobachtet, oder?
Ja, also gestern, vor allem dann Herrenwettkampf, war schon ziemlich brutal und ja, manchmal auch ein bisschen würfelhaft, darf ich so sagen. aber ja, ich fand die Chance immer mega cool. Wie du schon gesagt hast, meine ersten Weltcup-Punkte waren schlussendlich auch nicht allzu viele und entsprechend, ja, die Chance mochte ich sehr, zum saften Punkt zu bringen.
Aber diese Problematik, die wir jetzt an dem Wochenende erlebt haben, wirst du ja sicherlich auch mal mitbekommen haben. Woran liegt es, dass das so turbulent ist da oben?
Boah, der ganz genaue Grund ist auch schwierig zu sagen, wenn, ich meine, im Weltcup hat man eigentlich ein Wochenende dort und ich habe auch schon Wochenende miterlebt, wo es gut war, aber auch schon das, ich glaube, einmal war ich auch dort, wo dann komplett abgesagt worden ist auch. Was ich mir ein bisschen vorstellen kann, die Schanze ist ja, die hat außenrum so riesen Windnetze, also sind eigentlich keine Windnetze, sondern fixe Stahlkonstruktionen, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, weil so ein Kessel ist und dann rundherum mit diesen riesen Dingern, dass sich manchmal wie so ein bisschen eine Strömung in diesem Kessel bilden kann. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber dass es dann halt, je nachdem wie der Wind reinkommt, sozusagen das Ganze ein bisschen aufwirbelt dort drin und dann kommt es gefühlt von, ja, ich meine, wenn man die Windpfeile angeschaut hat, ist es von allen Richtungen gekommen. Entsprechend ja, was da jetzt genau physikalisch der Hintergrund ist dazu, I don't know, aber das könnte so eine Erklärung dazu sein.
Und also es kam ja relativ unvermittelt, kann man schon sagen, weil der Frauenwettkampf vorher ging noch ziemlich gut durch. Es war zwar auch nicht immer gleichmäßig, aber gut, wann hast du das schon mal? Und ich habe das Springen dann bei den Kollegen vom ORF verfolgt und die sagten schon im ersten Drittel quasi, oh, geben sie aber heute Stoff, obwohl es aus ihrer Sicht gar keinen Anlass gab. Und je länger der Wettkampf dauerte, desto mehr kristallisierte sich das heraus, warum die Jury das ja so gemacht hat. Es war dann halt nur die Frage, wann war zu viel zu viel? Wann hattest du so das erste Mal den Eindruck, so jetzt tut man dem Ganzen eigentlich keinen Gefallen, als du das beobachtet hast?
Ich glaube, das erste Mal, ich war mir nicht sicher, ob die Reihenfolge, ich glaube, sie war Foubert-Deschwanden. Und bei Foubert hat man schon recht krass gesehen, wie in der Luft, also der Sprung war mega sauber, aber die Skier haben irgendwie gemacht, was sie wollten. Und das ist dann schon ein Zeichen, dass ja nicht per se der Springer schuld ist, sondern wirklich von außen das Ganze zustande kommt. Und so ganz genau habe ich auch nicht mehr den Zeitpunkt im Kopf, wann jetzt genau, aber das habe ich jetzt gerade noch als erstens in den Synapsen rausbekommen.
Ja, und der wirklich schwierigste Moment war ja dann der Sprung von Felix Hoffmann. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also spätestens da musste man, glaube ich, okay, also wenn es jetzt irgendwie durchgeht, dann braucht man auch, glaube ich, nicht mehr von sportlicher Fairness zu sprechen. Das ist ja auch das, was jetzt im Nachgang so kritisiert wurde. Sagt sich natürlich jetzt immer so leicht als Beobachter, aber wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch schon. Also für uns wäre da, glaube ich, schon der Zeitpunkt gewesen, wo man sagt, okay, wisst ihr was, Leute, wir haben es probiert. Jetzt wäre vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, also muss ich leider zustimmen, ja, also leider. Ist halt die nackte Wahrheit sozusagen, aber also ja, beim Felix, das war definitiv Limit und klar, vielleicht auch noch ein bisschen vom Sprung her eher die aggressive Angehensweise und dann macht halt das System, was es will und ja, viel hat nicht gefehlt, hätte er leider einen Salto fast gedrillt oder gedreht. Ja, schlussendlich, ich meine, die jetzt da, die ganz vorne waren, die haben sich's absolut verdient. Die haben schon das ganze Wochenende angedeutet, dass sie eigentlich mit der Lage extrem gut zurechtkommen. Aber ja, jetzt die Top 10 vom Weltcup hat es definitiv nicht mehr so fair, dass man ja sagen konnte, schlussendlich, es war ein fairer Wettkampf, sondern eher das Gegenteil, ja.
Ja. Ja, der Lugi hat uns dieses Video auch nochmal geschickt. Es ist ja ziemlich viral gegangen und gesagt, das war das Einzige, was er von dem Wettkampf gestern gesehen hat. Meint aber dann auch, okay, dadurch erklärt sich dann der Startverzicht eines anderen, über den wir gleich noch sprechen, fragt dann so, wer drückt da bitte auf Grün? Das ist, wie man in Tirol offensichtlich sagt, Schuh verdammt Wachs. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was es bedeutet. Aber ja, ich glaube, in dem Fall war jetzt auch Jury oder gerade Mann an der Ampel zu sein, der undankbarste Job, den man da nur haben konnte. Und das Einzige, wie sich das hätte vermeiden lassen, wäre halt, wenn man den Wettkampf vorher abgesagt hätte, meiner Meinung. Also früher oder später hätte es tatsächlich einen so in der Form erwischt, würde ich mal behaupten.
Ja, ist so. Also ja, sehe ich gleich. Man hätte vielleicht auch, ja, rauszögern wäre auch keine Option gewesen, weil es dann höchstwahrscheinlich nur schlimmer oder schlechter geworden wäre. Entsprechend, ja, ich hätte auch nicht an dieser Ampel grün geben wollen, weil man konnte es gar nicht recht machen, ganz ehrlich.
Ja. Ja, und ich, also das, was für die größten Schlagzeilen gesorgt hat, war dann der Startverzicht von Philipp Raimund, der ja auch, wenn man genau hingehört hat oder gar keinen Kommentar auf dem Ohr hatte, hören konnte, so sinngemäß, diesen Schwachsinn mache ich nicht mit. Erstmal, wie bewertest du das, was er da als Entscheidung getroffen hat, aus deiner Sicht?
Eigentlich, was ist das beste Wort dazu? Großen Respekt, also vielleicht nicht das beste Wort, aber ja, das muss man zuerst mal machen und völlig die richtige Entscheidung, wenn, ja, wenn man sich nicht wohlfühlt und sich, ja, dann muss man es gar nicht probieren. Und wenn er genug Profi ist, da zu sagen, hey, ich habe noch so viele Wettkämpfe vor mir, da muss ich jetzt den einen Sprung, das hat er vielleicht schon vorgeahnt, muss ich da nicht darunter zwingen, irgendwo mit dem Risiko, dass ja, keine Ahnung, Worst Case auch da ein Sturz dabei rauskommt, was man logischerweise, glaube ich, jeder Sportler hat da irgendwo tief im Hinterkopf, wenn es so wechselhaft ist, dass auch etwas falsch rauskommen könnte. Und wenn das Oberhand bekommen hat, ja, Chapeau, würde ich mal sagen, von dieser Entscheidung.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Und ich meine, die Szene von Felix Hoffmann wird sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass er diese Entscheidung trifft. Also wenn du da deinen langjährigen Weggefährten und auch Freund da irgendwie fast abschmieren siehst, da wird der, glaube ich, nochmal ganz anders. Und ja, ist ein großer Schritt, den er da gegangen ist. Serauer hat uns geschrieben, es sollte mehr Springer wie Hille geben, die den Mut haben, aus Selbstschutz nicht zu starten. Da habe ich mich dann gefragt, wie groß ist denn diese Hürde für einen Athleten, diesen Schritt eigentlich zu gehen? Also warum wird es so, also ich meine, zum Glück kommt der Fall nicht so häufig vor, dass es wirklich so grenzwertig ist, aber hast du eine Idee, warum wir solche Fälle so selten sehen? Ist es dann noch das Ding, so nach dem Motto, ja, ich ziehe jetzt durch, komme, was wolle, weil es irgendwo auch mein Beruf ist?
Ja, das ist extrem schwierig zu sagen und ich denke, da liegt bei jedem Individuum als Skisprungsportler die Grenze oder auch der Grund völlig woanders. Wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ich hatte es, ja, ganz ehrlich, ich wäre, glaube ich, nie der gewesen, der jetzt gesagt hätte, ja, ist mir zu viel, will ich nicht, weil irgendwo, es klingt jetzt vielleicht ziemlich blöde, aber ich mochte das zum Teil sogar, wenn so ein bisschen, ja, das Adrenalin schon vorgefertigt war, so auch das Unerwartete, weil irgendwo hat man immer das Glauben, wow, geil, könnte ja auch gerade gut rauskommen, aber wenn man jetzt den Wettkampf von gestern betrachtet, es war dann wirklich so, dass man, es ging nicht mehr darum, ob jetzt mal vielleicht mehr oder weniger Aufwind das Ganze unfair gemacht hat, sondern es kam halt wirklich einfach von überall her und man hat es ja bei den Springer gesehen, man konnte das System nicht mehr kontrollieren und ja, wieso jetzt eigentlich kein anderer, die gesagt hat, ja, tue ich mir nicht an, extrem schwer zu sagen. Irgendwo im Skispringer-Hinterkopf ist dann halt schon auch das, ja, der Ehrgeiz, man irgendwo vertraut sich, man ist, sonst würde man so oder so nicht dort oben stehen, man weiß, ich kann darunter springen, ich habe bei schwierigen Bedingungen auch schon trainiert, da war es kein Problem und ob es dann too much ist, hängt auch ein bisschen vom Sprungstil noch ab oder was auch immer und darum da jetzt die eine goldene Grenze zu finden, extrem schwierig.
Das heißt, du hast während deiner Karriere auch nie die Situation gehabt, dass du selber mal drüber nachgedacht hast oder das vielleicht sogar von anderen auch mitbekommen hast, dass das irgendwie an der Grenze war?
Ja, ich habe auch schon Wettkämpfe miterlebt, wo man gesagt hätte, machen gut, hätte man sich gleich lassen können, weil es so ein Wirrwarr von Wind war. Aber ich bin, glaube ich, tatsächlich ja noch nie jetzt so gesprungen, dass es überhaupt nicht mehr gegangen ist, außer man hat logischerweise schon einfach vorher gesagt, hey, brechen wir ab, sei es Training oder Wettkampf, das macht keinen Sinn. Ja, ich erinnere mich an einen Moment im Titisee Neustadt. Für alle Zuhörer, die mal YouTube unsicher machen wollen, da gibt es sogar einen Sprung von mir drauf. Ich glaube, ich bin irgendwo bei 60 Metern gelandet, weil einfach eine riesen Windböe über dem Eck von hinten gekommen ist. Meine Skier sind gar nicht zum Körper gekommen. Und sie haben dann das Ganze nach mir, glaube ich, sogar abgesagt.
Fairerweise. Okay.
Das war jetzt so der einzige Moment, wo ich, ja, im Nachhinein hätte ich es auch sein lassen können. Aber zum Teil kommst du es auch gar nicht so gut mit, überall Springer, was jetzt genau abgeht. Vielleicht jetzt bei den Springern, die schon länger oben gesessen sind, in Oslo schon eher. Aber ich habe diese Situation bei mir selber gar nicht so oft miterlebt, dass ich den Wettkampf groß mitverfolgen konnte, weil ich eher eine frühere Startnummer hatte. Entsprechend ging man immer davon aus, ja, ich bekomme grün, es sollte eigentlich gehen, oder?
Ja. Ja, ich meine, das ist ja dann auch die zweite Hürde quasi, die jetzt im Fall von Raimund keine Rolle gespielt hat. Was sagt der Trainer auch dazu? Also, du machst dir sicherlich vorher eine Abmachung mit dem, dass selbst wenn es mal den Fall geben sollte, dass grün ist, dass er dich ja nicht runterschickt, wenn er sagt, hey, das ist zu gefährlich.
Ja, und ich glaube, das ist das extrem Schwierige da, weil irgendwo die Ampel wird grün, wenn das Ganze im Korridor ist, wenn man es jetzt gestern betrachtet. Dass es extrem schnell wechselt, das haben, ich glaube, ich alle mitbekommen, aber rein theoretisch, es kann, ja, konnte grün sein zum Zeitpunkt, wo die Ampel freigegeben wurde und wenn man die paar Sekunden im Anlauf herunterfährt, kann schon wieder komplett etwas anderes herrschen. Und das geht dann wieder auf das Ganze zurück, dass man halt vielleicht einfach besser gesagt hätte, hey, gut, fertig, müssen wir
Ja.
nicht durchziehen, sondern macht erstens keine gute Werbung für den Sport und zweitens, es wird gefährlich.
Ja, und Stichwort gute Werbung greife ich mal auf, denn ich meine, Oslo war jetzt schon länger nicht mehr die beliebteste Weltcup-Station, wenn sie es denn überhaupt mal war. Und jetzt wird natürlich darüber diskutiert, hat das Ding, so wie es jetzt ist, aktuell überhaupt Zukunft? Weil es ist nicht das erste Mal, dass wir über schwierige Wind- und Wetterbedingungen sprechen. Noch dazu diese Leere auf den Tribünen, das ist ja auch nicht schön, davon mal abgesehen. Ja, es ist die Frage, wie geht man damit um? Findet man eine Lösung, sowohl für das eine Thema als auch für das andere? Für nächste Saison steht es auf jeden Fall mal noch im Kalender, aber ich glaube, dann muss man sich schon zwischenzeitlich Gedanken machen, wie kriegt man das hin, dass man da nicht jedes Jahr so in Turbulenzen gerät, wenn es da eine Lösung für gibt.
Ja, das ist schwierig zu sagen, oder? Ich habe, wie schon anfänglich gesagt, ich hatte auch schon miterlebt, wo Oslo die Bedingungen, ja, Labor waren sozusagen. Atmosphäre mega schön, wenn sobald die Sonne dort reinkommt, kommen vielleicht auch ein paar Fans mehr an die Schanze. Stimmung ist dann wirklich einfach mega. Entsprechend kann es auch ein Riesen-Highlight sein als Weltcup-Standort, aber. Ja, wenn man jetzt auf die letzten Jahre zurückblickt, ist die Anzahl Wettkämpfe, wo es dann eher so wie halt gestern war, vielleicht nicht ganz so krass, aber so die Wettkämpfe, wo ein bisschen eher fragwürdig sind, haben vielleicht sogar Oberhand bekommen. Und dann ja, vielleicht müsste man ein anderes Zeitfenster finden im Jahr, keine Ahnung.
Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, weil also Oslo ist nun mal Tradition im März. Du findest auch im März nicht mehr so viele Standorte, an denen du Weltcup-Springen ausrichtest. Dementsprechend ist der Termin ja eigentlich einigermaßen gesetzt. Aber ja, sind wir mal gespannt, wohin das geht. Du bist ja auch einige Male Teilnehmer bei der Raw Air gewesen, hast eben bei dieser Veranstaltung auch deine ersten Weltcup-Punkte geholt. Jetzt haben wir sie das erste Mal, mit Ausnahme von dem Corona-Jahr, nicht mehr gehabt seit 2016. Unser User, der Rodeo-Clown, hat geschrieben, dieses Jahr gibt es keine Raw Air und ich vermisse die Tour auch nicht. Wie stehst du denn zu dieser Aussage?
Ja, ich glaube, was irgendwie mit der Tour nicht so erreicht worden ist, dass man irgendwo einen Stellenwert hinbringt, dass es, ja, ist schwierig zu sagen. Ich meine, Großteil der Wettkämpfe ist dann auch während der Woche, wo es vielleicht nicht ganz einfach ist, zuzuschauen. Entsprechend verfolgt man es nicht ganz so mit wie jetzt Tournee als Beispiel, wo man über Neujahr sehr gut mal den Fernseher einschalten kann oder vielleicht sogar die Schanze vor Ort besuchen kann. Ich persönlich ist vielleicht auch ja, eine persönliche Meinung, fand eigentlich die Tour mega cool aus Sportlersicht, weil ja, die Schanzen waren mega. Also ich meine, Oslo, Lillehammer, wenn es dann stattgefunden haben, hat Trondheim, Vikersund, das sind alles super coole Schanzen, wo man sehr gerne im Weltcup drauf hat. Entsprechend aus Sportlersicht finde ich es eine absolut coole Tour. Aber ja, als Zuschauer verstehe ich, wenn so ein Kommentar kommt, weil es ist halt irgendwie einfach nicht hingebracht worden, dass es so so zieht, wie man sich das, glaube ich, gedacht hätte.
Ich bleibe ja dabei, dass das größte Problem der Tour war, dass sie anders als eine Vier-Schanzentournee nicht konstant genug in Sachen Modus war. Dass es jedes Jahr irgendeine Änderung gab, warum auch immer, hat ja verschiedenste Gründe und dass es dann für den Zuschauer auch einfach schwierig war, das nachzuverfolgen. An sich würde ich mal behaupten, dass es keine gute Nachricht ist, weder für das Skispringen als gesamten Sport noch für das Skispringen in Norwegen, dass es die Raw Air Tour nicht gibt. Weil letzten Endes ist das auch ein Abbild davon, wie es dem norwegischen Verband geht. Und wenn der es nicht schafft, diese Tour auf die Beine zu stellen, und in den letzten Jahren ist ja auch das Preisgeld immer weiter runtergegangen, dann weißt du, dass es um das Skispringen in Norwegen gerade nicht gut bestellt ist. Und das kann, auch wenn man kein Fan der Tour ist, ist das eine schlechte Nachricht für einen Skisprung-Fan auch in allererster Linie. Und ja, deswegen finde ich es auch extrem schade, dass es sie in diesem Jahr nicht gibt. In erster Linie auch für die Skispringerinnen, weil es echt nochmal ein cooles Preisgeld war, was sie zusätzlich gewinnen konnten, wenn sie sonst schon so stark benachteiligt werden, weil das hat sich ja in den letzten Jahren nicht geändert. Und ja, wäre schön, wenn es zumindest in dem Sinne wieder zurückkehren würde, aber es sieht wenig danach aus, so viel kann man auf jeden Fall sagen aktuell.
Ist dein Garten startklar für den Frühling? Bei Action gehen Qualität und der kleinste Preis Hand in Hand. Zum Beispiel Greenwoods Düngergranulat nur 1,22 oder Blumentopf aus recyceltem Kunststoff nur 77 Cent. Entdecke jetzt alle Gartenprodukte in unseren Filialen und in der Action-App. Action, kleine Preise, große Freude.
Gut, lieber Andi, dann schauen wir auf das, was sportlich passiert ist. Und wenn wir eh schon beim Wettkampf am Sonntag sind, dann bleiben wir da auch zunächst einmal und schauen auf das, was dieser eine seltsame Durchgang hervorgebracht hat. Er hat einen Sieger hervorgebracht, den wir, glaube ich, alle niemals in dem Leben getippt hätten, nämlich Tomofumi Naito aus Japan. Er gewinnt das Springen 0,1 Punkt vor Angela Lischek und 1,1 Punkte vor Antti Aalto. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist schon eine ziemlich coole Geschichte, dass dieser Japaner, den bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, niemand kannte, jetzt auf einmal Weltcupsieger ist.
Ja, ich glaube, wir hatten ihn schon mal ein bisschen gemeinsam diskutiert nach Bad Mitterndorf, nach dem Köln-Skifliegen. Und ich meine, er hat es irgendwo ja auch ein bisschen angedeutet, dass er jetzt ja extrem gut drauf ist. Darum so ultra extrem überraschend kommt es dann doch nicht. Klar, wenn man den Wettkampf geschaut hat, weiß man auch, dass ein bisschen Glück dabei war, dass halt viele dazu gezwungen worden sind, aufgrund des Windes auszulassen. Aber ja, also ich finde es Hammer. Der hat sich irgendwie schon nichtsdestotrotz sowas von verdient. Und man muss auch fairerweise sagen, dass er, ja, also der Sprung, der war saugeil. Entsprechend ja, hat er sich's verdient, so wie das Ganze zustande kam, auch zu oberst zu stehen am Schluss.
Ist ja auch eine ziemlich verrückte Saison, wenn man sich das mal überlegt. Er hat im Sommer COC den Quotenplatz für den Weltcup sicher gemacht, um nur einen einzigen Punkt. Hat dann nur einen Monat später seine ersten Weltcup-Punkte geholt in Lillehammer, ist wiederum 2 Monate später in Oberstdorf Skiflug-Weltmeister geworden und ist jetzt Weltcupsieger. Also das ist mal ein Aufstieg, würde ich mal behaupten.
Vor allem, was ich cool finde, ist so die Entwicklung. Dass eigentlich, ja, von dem Standpunkt, wo er hergekommen ist, hätte man gedacht, ja, ich meine, der ist schon eigentlich jetzt in den älteren Skisprungjahren, dann wird ja irgendwo das Level mal schon bei Maximum sein, aber er hat sich eigentlich im Laufe der Saison noch so weiterentwickelt und das finde ich so geil daran, dass er eigentlich jetzt einfach noch mal eine Schippe oben drauf legt bis Ende Saison. Extrem cool, ja.
Ja, ganz großen Respekt. Zarte 33 Jahre jung ist der Mann jetzt seit dem 22. Februar. Ich hatte gerade schon erwähnt, auf Platz 3, Antti Aalto. Kleine Quizfrage an dich, lieber Andi. Wann gab es das letzte Weltcup-Podium im Männereinzel für Finnland?
Oh, Anssi Koivuranta vor 12 Jahren,
Ja.
2014.
Völlig richtig, ja.
Stimmt das? Ui, gut, dann habe ich das richtig mitbekommen.
Ja. Ja, krass, oder? Klar, natürlich erinnert man sich an den Sieg, aber man würde so denken, ja, da wird doch in der Zwischenzeit auch vielleicht von ihm nochmal irgendwie ein Podium vom Laster gefallen sein, aber nö, war einfach nicht bis gestern.
Ja, das ist mega cool, oder? Und also ich meine, die Finnen, die Spinnen, nein. Die haben in Lahti ja schon, ich meine, mit dem Superteam-Podest haben sie angedeutet, dass auch Kita, hi, hilf mir, Luis, Nico
Kütesau.
Gütersau jetzt, ich
Ja.
habe gerade einen Blackout gehabt, also dass die beiden extrem gut drauf sind und Anti hat jetzt die Gunst der Stunde ausgenutzt, einfach ja, abzuliefern und war der Tag davor schon saugut drauf und hat es jetzt am Sonntag ausgenutzt. Cool.
Und auch da, weil du es ja gerade schon gesagt hast, kann man mitnichten von einem Zufallstreffer sprechen, weil die Entwicklung in den letzten Wochen wirklich bemerkenswert positiv ist. Skurrilerweise hängt es ja auch irgendwie mit der Personalie Igor Medved zusammen, weil seitdem der bei den Olympischen Spielen suspendiert wurde, springen die Springer befreit auf. Also im Fußball hätte man sagen können, sie haben gegen den Trainer gespielt, so gewissermaßen.
Es sieht leider tatsächlich so aus, als hätte es Aufschwung anstatt einen Brecher da reingegeben. Ja.
Wir haben ja letzte Woche mit der lieben Uli schon so ein bisschen spekuliert, beziehungsweise gerade die Hoffnung geäußert, dass es dem finnischen Skispringen vielleicht nochmal zu einem Aufschwung verhilft, weil, ja, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die seit 12 Jahren oder seit über 12 Jahren jetzt kein Weltcup-Podium mehr hatten. Also von daher, ja, sind da alle Daumen gedrückt, dass es sich in eine positive Richtung entwickelt zukünftig. Dann sprechen wir über den chronologisch gesehen ersten Sieger des Wochenendes. Auch den hätte ich ehrlicherweise nicht nochmal auf einer Siegerliste ganz, ganz oben vermutet. Du natürlich schon, weil ich meine, du kennst ihn besser als ich und hast ihm das natürlich Zeit deines Lebens zugetraut. Nämlich dein ehemaliger Teamkollege Gregor Deschwanden gewinnt vor Maximilian Ordner und Naoki Nakamura. Und jetzt lehne ich mich mal zurück und lass dich machen. Was hast du zu diesem Erfolg zu sagen, lieber Andi.
Ich habe das schon erwartet, aber
Ja.
nein, absolut. Hammergeil. Oder wir haben noch darüber diskutiert, dass in Schweizerdeutsch die höchste Steigerungsform ist. Dummy geil oder was auch immer. Aber ja, mega cool. Freut mich extremst für ihn. Ich meine, hat jetzt auch gezeigt, dass mit der Medaille irgendwo der Knoten nochmals geplatzt ist, dass er aufs Podest springen kann, wissen wir seit letztem Jahr. Und dass es jetzt noch ja, nach ganz oben gereicht hat, ist schon auch ein bisschen eine Überraschung für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, also an dem Samstag hat er sich's absolut verdient. Da hat er sowas von geliefert. Ich war einfach, ja, ich war recht perplex, das am Fernseher mitverfolgen und konnte mich nur freuen, ganz ehrlich, ja.
Und trotzdem, so viel Insights müssen an der Stelle sein, was du der erste von uns, der ja gecheckt hat, dass er jetzt tatsächlich der älteste Premierensieger im Weltcup ist und diesen Rekord, wenn es denn einer ist, von Pius Paschke weggeschnappt hat. Also da muss ich dir auch on air nochmal ein großes Kompliment für zollen, weil das wäre mir im ersten Moment definitiv durchgerutscht.
Ja, gut. Ich meine, das ist ja eigentlich das Eindrückliche daran, dass es so spät halt noch zum Sieg das erste Mal reicht. Und das macht die Geschichte einfach ja mega cool, dass sich dranbleiben irgendwo mal oder irgendwann mal auszahlt. Und dass der Rekord jetzt beim Gregi liegt, unterschreibe ich noch so gerne.
Kannst du dich denn auch an den letzten Schweizer Weltcup-Sieg vor diesem erinnern?
Ja, darf ich jetzt leider zu gut in den Medien
Ja,
mich
gut, aber dann
aufgehalten.
hätten die Schweizer Kollegen ihren Job auch nicht gemacht, wenn wir mal ehrlich sind, wenn sie das
Ja,
verpasst hätten.
also ich bin mir jetzt beim Jahr nicht mehr sicher, ob es auch 2014 war oder
Ja, war's.
war es auch 14 Jahre, wo ja. der Simon Amann mit dem Noriaki Kasai einen Execo-Doppelsieg in Kusamo geholt hatte. Ja.
Genau, ja. Und ich weiß nicht, ob Sie das erwähnt haben, aber er hat ja sogar beide Springen an dem Wochenende gewonnen in Kusamo.
Oh, dann habe ich ja doch nicht genug gut genug
aufgepasst. Ja, schon eine absolute Feel-Good-Story, muss man auf jeden Fall mal sagen. Und was man ja auch mal festhalten muss, auch da ist es ja nicht so, Mensch, da ist jetzt mal ein Sieg vom Laster gefallen, sondern auch der Rest des Wochenendes, auch in der mannschaftlichen Breite, war er ziemlich, ziemlich ordentlich aus Schweizer Sicht.
Ja, insgesamt gut gepunktet. Zum Teil auch ein bisschen den Verhältnissen zu Trotz geworden, aber da hat es leider bei jeder Nation etwa mindestens einer mit dabei, wenn man den Wettkampf geschaut hat. Aber so als gesamtes Teamergebnis doch mega, mega positiv. Hat mein Schweizer Skisprungherz konnte sich darüber freuen, das wollte ich sagen.
Ja, gut, ich meine, gut, der 15. Platz von Felix Truns am Samstag war ja noch in dem Wettkampf, den wir ja als fair und regulär bezeichnen dürfen. Also das zweitbeste Ergebnis war auf jeden Fall keine reine Glückssache. Da gehörte schon noch viel dazu von ihm, muss man sagen. Mhm. Auch Maximilian Ortner habe ich erwähnt, den Österreichern ein Podium beschenkt hat. Ansonsten finde ich, ist es irgendwie ein Abbild der Saison. Sie mischen mit, wenn es gut läuft, springt auch mal einer aufs Podium oder schnuppert auch an einem Sieg. Aber irgendwie gibt es dann immer doch einen, der so seine Schwierigkeiten hat. Und in den letzten Wochen war es halt Stefan Kraft, leider Gottes, aus seiner Sicht. Siehst du trotzdem bei ihm aktuell eine Tendenz, dass es sich vielleicht nochmal bessert gegen Saisonende?
Ich habe auch auf dem ORF geschaut letztes Wochenende und ich glaube, er rechnet auf jeden Fall nicht mehr damit, dass es jetzt noch die magische Erlösung gibt bis Ende Saison. Aber was ich ihm dennoch zutraue jetzt bei den Skifliegen, ist zumindest so, sich wieder ein bisschen stabiler weiter vorne zu etablieren. War nicht umsonst, keine Ahnung, wie viele Jahre in Vickersund, Weltrekordhalter. Das wird ihm sicher liegen. Es fehlt einfach irgendwo so, ja, wenn man seinen Sprung anschaut, das ist recht gewollt, das Ganze. Irgendwo fehlt einfach so der Sprung ist schon noch frech, wie zu seinen guten Zeiten, aber irgendwo kontrolliert frech. Und es fehlt so die Freiheit im Ganzen drin und entsprechend traue ich ihm auch jetzt nicht mehr zu, dass es dann jetzt aufs Mal wieder ganz vorne hinlangt, aber zumindest eine Steigerung, ja.
Würde ich ähnlich sehen. Über zwei deutsche Namen haben wir schon gesprochen, die es jetzt an dem Wochenende wirklich nicht besonders gut erwischt haben, denn auch am Samstag haben sie ja keine Punkte geholt, Philipp Raimund und Felix Hoffmann. Und ansonsten war es wieder eine zähe Geschichte, wenngleich am Sonntag Karl Geiger und Andreas Wellinger sogar noch etwas bessere Lose gezogen haben in der Lotterie mit Platz 11 und Platz 12. Wir haben, darf man sicherlich an der Stelle auch erwähnen, die ersten Weltcup-Punkte von Ben Bayer als 25. Aber auch das würde ich wieder sagen, Abbild der Saison, wenn es bei Hoffmann und Raimund nicht läuft, sucht man die deutschen Fahnen vorne leider vergebens.
Ja, ich glaube, was man sagen darf, ist, die beiden Sorgenkinder von Anfangssaison, Willinger und Geiger, klar sind sie jetzt nicht Podestanwärter, aber sie haben sich wieder stabilisiert, was sicherlich auch dem Ego gut tut, wenn es dann weitergehen soll für eine nächste Saison. Aber ja, sonst, wenn es dann um die Top-Ergebnisse geht, dann musste man sich leider im deutschen Team schon ein bisschen auf die zwei anderen Jungs verlassen, das ist so.
Ja, wir haben auch einen slowenischen Namen schon erwähnt, Angela Nischek, der für das einzige slowenische Podium gesorgt hat, was natürlich automatisch die Frage nach sich zieht, was ist denn mit Domen Preots eigentlich? Der Samstag war völlig zum Vergessen mit Platz 42. Ich glaube, können wir so festhalten, da glaube ich so ziemlich den schlechtesten Sprung seiner Saison gemacht. Und am Sonntag ist er Neunter geworden. Und jetzt stellt sich ja so ein bisschen unweigerlich die Frage, Mensch, wir haben lange Zeit darüber gesprochen, ach, diese Weltcup-Rekorde, die er noch jagt, die sind doch so in greifbarer Nähe, das kann doch nur eine Frage der Zeit sein. Aber seitdem wir das Thema letztes Mal so groß gemacht haben, hat er nicht mehr gewonnen. Es fehlen ihm immer noch 2 Siege bis zum Saisonrekord von Peter Preots, von seinem Bruder, und es fehlen ihm noch 380 Punkte bis zum Punkterekord bei jetzt noch ausstehenden 4 Springen. Muss er sich Sorgen machen, dass er das noch schafft?
Der Punkterekord.
Schwierig, ja.
Das wird schwieriger, ganz ehrlich. Aber dies, ja, doch. Also, ich meine, man hat jetzt in Oslo gesehen, ich meine, beide Qualis hat er immerhin noch gewonnen. Also, ganz so verlebt hat er es doch auch nicht. Und ja, also gestern beim Sonntagswettkampf ist er definitiv Opfer des Windes geworden. Und am Samstag irgendwie eine Kombination zwischen seinem Sprungstil und vielleicht ein bisschen ja, einer turbulenten Windfahrt ist einfach extrem blöde für ihn auch gelaufen dieses Wochenende. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt, wenn es zum Skifliegen geht, dass man ja wieder einer ganz oben auf der Rechnung haben muss. Und zwar trägt er den Namen Preots, ja.
Also alles andere, als dass er zumindest die beiden Fliegen in Planitza gewinnt, würde mich sehr stark wundern. Dann muss wirklich viel passieren, dass das nicht passiert. Und dann hat er ja die 2 Siege, die ihm noch fehlen.
Genau.
Und Vickersund, also ich meine, ja, was reden wir hier? Also von daher die Frage auch mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Dann müssen wir noch über einen sehr kuriosen Fall sprechen, lieber Andi. Ich kann mich nicht erinnern, dass das mal passiert wäre, nämlich dass ein Athlet, auch wenn es optisch nicht direkt ins Auge gesprungen ist, mit der falschen Startnummer unterwegs gewesen ist. Nämlich der Werte Valentin Foubert. Es hat jetzt auf sein Ergebnis hat's keinerlei Auswirkungen gehabt, weil der wäre eh nicht in den Punkten gelandet. Aber er ist am Sonntag disqualifiziert worden, weil er nicht die Startnummer aus Oslo an seinem Körper hatte, sondern jene aus Lahti.
Sorry, ich lache. Ja.
Also ich kann mich an keinen Fall erinnern, den es schon mal gegeben hätte in der Form. Also das ist mir wirklich noch nicht untergekommen bislang.
Ich muss auch jetzt ehrlich gestehen, ich habe das nicht einmal mehr mitbekommen. Das ist auch für mich komplett neu. hätte ich auch nie bewusst irgendwie wahrgenommen, dass das schon mal passiert ist. Aber ja, hat irgendwie dem Fall zum ganzen Wettkampf gepasst, würde ich mal sagen, dass er das hingekriegt hat.
Er hat sich auf jeden Fall den richtigen ausgesucht, ja. Ich würde mal behaupten, es wäre ihm aufgefallen, wenn nicht tatsächlich auch bis auf den Schriftzug des Veranstalters und der Startnummer an sich alles gleich gewesen wäre, weil es war auch der gleiche Sponsor. Also nicht mal der kann sich beschweren, dass er da seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen wäre. Aber es stimmte halt einfach nicht, was da drauf stand. Und für alle, die dann mit der TV-Übertragung abgeschaltet haben und gar nicht das auch nicht mitbekommen haben, werden jetzt auch verwundert sein, weil in der TV-Einblendung ja stand, dass er einen nicht autorisierten Sprunganzug benutzt hat. Also einerseits ist das meiner Meinung nach ein Fehler, der nicht passieren darf seitens der Grafik-Operator, weil, also damit bringst du ja auch die eigene Sportart irgendwie in Verruf. Also das darf einfach nicht passieren. Und zweitens hätte er gar nicht starten dürfen, wenn der Anzug wirklich nicht autorisiert gewesen wäre, weil dann wäre ja diese ganze Scannerei vor dem Start total obsolet. Also dann fragt man sich auch, warum macht man das überhaupt, wenn dann am Ende doch herauskommt, das war nicht erlaubt. Also da hätte es schon den Leuten auffallen müssen, dass das eigentlich nicht sein kann.
Ja, finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Müsste man zukünftig vielleicht die ganze Sache ein bisschen flexibler gestalten, was die Disqualifikationsgründe angeht.
Ja. Wir hoffen mal, dass es nur ein Kommunikationsproblem war. Und also ansonsten sind ja bewusst falsche Gerüchte gestreut worden, was ich ziemlich verwerflich fände, aber gut. Jetzt haben wir so über ziemlich alle Nationen gesprochen, Andi, nur über die Norweger noch nicht. Auch da gab es ja Licht und Schatten. Es gab große Namen, die früh ausgeschieden sind und ziemlich erbost waren. Entweder ihre Taschen durch die Gegend gepfeffert haben, wie Johan André Forfang, der am Samstag aber noch bester Norweger war als Siebter, oder Marius Lindvik, der am Freitag die Quali gar nicht geschafft hat und der Jury dann den Vogel gezeigt hat. Und ansonsten, auch da wieder würde ich sagen, ein Abbild der Saison. Sie sind dabei, aber ja, so die Spitzenresultate wollen irgendwie nur in Ausnahmefällen gelingen.
Ja, man hat jetzt zwar zuletzt den Eindruck gehabt, es kommt insgesamt besser in Fahrt, das ganze Team, aber muss ich leider zustimmen. Und ja, wenn es dann vielleicht noch ein Heimspringen dazu ist, ist auch das Frustpotenzial noch ein bisschen höher, weil man sich logischerweise daheim gut präsentieren will. Aber ja, finde ich dann auch ein bisschen schade, dass sie irgendwo auch, ja, ich meine, es sind alles Profisportler und irgendwo die Emotionen beherrschen, Entschuldigung, wenn ich es so sage, gehört dann auch mit dazu, auch wenn es einen logischerweise brutal aufregt, wenn man unter seinen Erwartungen abliefert. Absolut verständlich, aber ja, es widerspiegelt jetzt leider schon ein bisschen, was die ganze Saison schon gegangen ist und entsprechend tut es dann einfach weh, wenn es zu Hause passiert, ja.
Ja. Dann würde ich sagen, wir sprechen über die Wettkämpfe bei den Frauen. Und da kann man sagen, ist das norwegische Team wieder in geballter mannschaftlicher Stärke aufgetreten. Also an beiden Tagen zu dritt unter die Top Ten gesprungen. An beiden Tagen auch die norwegische Fahne auf dem Podium durch Anna Odine Strøm, die jeweils Dritte geworden ist. Am Samstag hinter Nika Prigoz und Nozomi Maruyama. Das Podium kannten wir schon, auch Lahti. Aber dann kam am Sonntag die große Überraschung, ein japanischer Doppelsieg, nicht durch Sara Takanashi, wie man vielleicht vor 10 Jahren noch vermutet hätte, sondern Yuki Ito hat das Springen gewonnen und Nozomi Maruyama ist mal wieder Zweite geworden. Wir haben ja oft drüber gesprochen, nicht nur hier, sondern natürlich auch oft eher, ach so ein bisschen eintönig war die Saison ja schon, deswegen würde ich mal die steile These aufstellen, Yuki Itos Sieg ist so ziemlich das Überraschendste, was diese Saison im Weltcup, um es mal so zu spezifizieren, passiert ist.
Ja, es gab zwar schon ein, zwei Überraschungen, aber ich würde schon zustimmen, wenn wir sagen, dass das der überraschendste Moment war. Oberstdorf kann ich mich noch erinnern, zur Tournee, wo, glaube ich, Abby gewonnen hat.
Genau, ja, stimmt.
Das war jetzt, also ja, das war weniger überraschend, wenn man die Resultate von ihr dazumals beobachtet hatte, aber dass jetzt Yuki Ito so nicht ganz aus dem Nichts, weil sie hat die Quali, glaube ich, am Freitag gewonnen, aber jetzt einen Sieg hätte ich ihr schon auch nicht zugetraut, ja.
Ja, vor allem, es war ja auch, also im Gegensatz zu Abigail Strait damals in Oberstdorf, war es ja ihr erster Podestplatz in der Saison. Aber witzigerweise habe ich vorhin noch mit der lieben Uli telefoniert und sie sagt, ja, irgendwie hat die das immer schon so drauf gehabt, dass sie dann auf einmal, zack, zack, war sie dann da. Also, wenn es was zu holen gibt, hat sie eine Fähigkeit abzustauben mit ihren jungen 31 Jahren.
Auf jeden Fall cool, dass ihr das jetzt auch diese Saison noch gelungen ist.
Und es war der zweite Sieg am Osloer Holmenkollen für sie. Sie hatte 2017, wenn mich nicht alles täuscht, schon gewonnen. Krass, wenn man überlegt, was seitdem alles auch im Frauenskispringen passiert ist. Und ja, dass sie da jetzt noch so vorne mitmischt. Also gefühlt, seitdem wir ihre Olympianominierung kritisiert haben, springt sie in einer ganz anderen Liga. Also da weiß ich nicht. Vielleicht hat ihr jemand die Folge übersetzt und sie dann gesagt: Ach Mensch, jetzt zeige ich es den Experten. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool anzuschauen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich meine, auch für die Frauen geht es jetzt zum Skifliegen. Und sie gehört zu den drei Springerinnen mit den meisten 200-Meter-Flügen. Ich denke mal, da können wir uns auch wieder einiges von ihr erwarten dann an den nächsten beiden Wochenenden.
Ja, also wenn wir jetzt die ganze Saison zuvor betrachtet haben, hätte ich mir jetzt gedacht, ja, vielleicht nicht allzu viel, aber ja, jetzt mit dem Sonntagswettkampf in Oslo deuten die Pfeiler schon in eine andere Richtung und ich bin gespannt, wie oft es auch über die 200 geht, ja.
Ja, eine Sache, die sich auch nicht erfüllt hatte, war, dass wir haben ja drüber philosophiert. Ich glaube, wir zwei unter Daniel waren das doch vor 2 Wochen, ob nicht Lisa Eder noch Aussichten auf den zweiten Gesamtrang hat. Das ist jetzt schon rechnerisch nicht mehr drin und sie musste sich aber auch vom dritten Platz in der Gesamtwertung verabschieden, weil Anna Odine Ström jetzt durch ihre unnachahmliche Konstanz an ihr vorbeigezogen ist. Also stellt sich eigentlich nur die Frage, kann die Norwegerin überhaupt noch verdrängt werden?
Boah, also wenn man jetzt so das Klassement anschaut und betrachtet, wie sich das jetzt entwickelt hat, würde ich eher sagen, nein. Lisa hat gerade ein recht zähes Wochenende auch mit ihren Platzierungen. Da würde ich sie definitiv stärker einschätzen insgesamt. Aber ja, jetzt da die Anna Odine Ström noch einzuholen, würde ich jetzt meine Hand nicht mehr ins Feuer legen, dass das definitiv passiert.
Und zweiter Name, über den wir vor 2 Wochen gesprochen haben, auch aus Norwegen, war Silje Opseth. Da ging es um die Frage, schafft sie es noch in die Top 15 und sich für das Skifliegen in Planica zu qualifizieren? Damals waren es 160 Punkte, die sie aufholen musste auf Jukka Seto, von der wir ja immer noch ausgehen, dass sie nicht zum Skifliegen geht. Jetzt sind es noch 116, die sie allerdings in 2 Wettkämpfen aufholen muss. Auch wenn sie natürlich eine hervorragende Skifliegerin ist, das ist schon ein ordentliches Brett, was sie da zu bohren hat.
Ja, jetzt muss ich rasch überlegen. Geht es um die Top 15 oder würde sie auch nachrücken?
Nee, es geht um die, sie muss 15. werden, sonst darf sie leider nicht.
Dann, ja, dann.
Also sie muss diese 116 Punkte aufholen. Es gibt keinen
Ja.
anderen Weg.
Ja, vor allem, also sie müsste mindestens 2 Podestplätze fast machen. Ne? Und. Auch wenn sie eine gute Skifliegerin ist, da gibt es schon ein paar andere Namen, wo halt auch aufs Podest springen können. Entsprechend bleibt es definitiv spannend, aber boah, schwierig, schwierig. Ich würde jetzt mal die Karten offen lassen und mich gerne positiv auch überraschen lassen, aber einfach wird es definitiv nicht.
Ja, der Sonntagswettkampf hat ja halt so ein bisschen wehgetan. Wenn sie da auch Fünfte geworden wäre, wie jetzt am Samstag, dann wäre sie halt deutlich unter 100 Punkten gewesen. Und das hätte man ihr auf jeden Fall zutrauen können, in 2 Wettkämpfen aufzuholen. Das, ja, vielleicht ist es am Ende ironischerweise der Wettkampf, den sie in Lahti verpasst hat durch ihren Magen-Darm-Virus, dass der ihr das kostet wahrscheinlich.
Du, das Schöne ist, wir werden in ein paar Tagen schon schlauer sein, oder?
Ja, ich freue mich auch drauf. Vor allem, also wir drücken vor allem den Frauen natürlich die Daumen, dass sie endlich mal Glück haben mit dem Wetter, weil das war ihnen in 3 Ausgaben Vikersund noch nicht vergönnt. Da ist immer ein Tag ausgefallen. Es wäre ja mal schön, wenn wir alle 3 durchgezogen bekämen. So, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt. Das wäre sehr schön. Wir wollen natürlich auch aufs deutsche Team blicken, das ja in gewohnt verlässlicher Manier vorne mitgesprungen ist. Agnes Reisch am Samstag starke Vierte, auch wenn ihr da doch ein bisschen was aufs Podium gefehlt hat, über 8 Punkte. Selina Freitag auf der 8. Auf dem Platz ist Agnes Reisch am Sonntag gelandet. Dahinter dann ein sehr kompaktes Teamergebnis mit den Plätzen 12, 13, 14 für Juliane Seifert, Katharina Schmid und Selina Freitag. Und ich habe mir natürlich wieder sehr genau angehört, was Bundestrainer Heinz Kuting gesagt hat. Und er sagt, ja, also springerisch haben wir es auf jeden Fall drauf, aufs Podest zu springen. Uns fehlten halt die guten Bedingungen, die manch anderer so hatte. Ist das jetzt vielleicht sogar ein Mutmacher Richtung Vikersund? Oder muss man dann sagen, es bleibt kein Automatismus, selbst wenn die Verhältnisse für die Deutschen da sehr gut sein sollten, weil es eben halt schiefliegen ist für die Frauen?
Also, ich Also erstens mal, wie sich die deutschen Mädels dieses Jahr präsentieren. Ich finde es mega cool. Also ich meine, so eine konstante Teamsaison abzuliefern, das muss man zuerst einmal hinkriegen. Von dem her, ja, absolut alles in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn es dann jetzt um das Podest geht, schwer zu sagen. Ich hätte jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass man, Entschuldigung, wenn ich es so ausdrücke, aus deutscher Sicht komplett die Arschkarten gezogen hat. Aber ja, klar, wenn mal die Würfel vielleicht eher auf die Seiten fallen, die man gerne hätte. Also Podest traue ich eigentlich praktisch. Ja, zumindest der Agnes traue ich es ziemlich sicher zu, jetzt das auch beim Fliegen zuzuholen. Bei Selina bin ich mir ein bisschen unschlüssig, weil es irgendwie noch der eine Schritt vorne raus, der fehlt noch ein bisschen. Und ja, bei den anderen würde ich jetzt einen Top Ten zutrauen, aber wenn es dann Podest, Richtung Podest geht, ja, schwierig, weil halt doch ein paar andere Mädels sehr gut in Form sind und jetzt da bei den letzten zwei Wettkämpfen noch alles komplett zu drillen ist definitiv auch nicht so einfach.
Das ist auf jeden Fall ein Muster, was sich feststellen lässt. Diese Breite, die du ja richtigerweise ansprichst, ist natürlich ein Faustpfand, aber es fehlten in der Saison so ein bisschen die Spitzen, was sich ja auch daran ablesen lässt, dass Deutschland, obwohl es, da würde ich dir total recht geben, eine gute Saison ist, im Nationencup eben auf Platz 4 steckt. Also gerade im Vergleich jetzt zu den Sloweninnen, die direkt davor sind, sieht man halt, okay, diese 100er und 80er im Saisonverlauf, die fehlen dann halt. Aber wie gesagt, ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde das alles andere als eine verkehrte Saison, die Deutschen springen. Mich würde ehrlicherweise ein Podium beim Skifliegen überraschen. Also das sehe ich auch nicht als Automatismus an. Aber auch da, vielleicht gibt es ja eine positive Überraschung. Sind wir mal gespannt. Wir haben auch zwei Schweizerinnen am Holmenkollen gesehen. Die eine hat dort ihr Debüt gegeben. Deine Vereinskollegin Simone Wurf hat auch am Sonntag zumindest die Quali überstanden, ist 37. geworden. Für sie sicherlich auch eine tolle Erfahrung, die sie da machen durfte. Aber ansonsten muss man ja sagen, jetzt ist die Saison für die Schweizer Skispringerinnen beendet. Sina Arnett hat sich nicht fürs Skifliegen qualifiziert. Die ist nicht unter den Top 30 in der Gesamtwertung. Auch wenn sie jetzt in Oslo noch mal ein paar Pünktchen sammeln konnte. Vor der Gefahr, dass es im Saisonrückblick, den wir ja noch machen werden, vielleicht zu kurz kommt, was sind so deine Gedanken ganz allgemein über die Saison der Schweizerin?
Ja, also jetzt mal zur Sina, wo meiner Meinung nach eine ja, absolut solide, gute Saison gezeigt hat, auch anfänglich mit Top 15 Platzierungen, was ihr zuvor noch nie gelungen ist. Entsprechend für sie mega cool. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon diskutiert, dass ja, es gibt so ein bisschen den Eindruck für mich, dass die Batterien langsam so auf Sparflamme laufen oder Sparmodus oder was auch immer. Und ja, nichtsdestotrotz schafft sie es irgendwie immer wieder zu punkten und irgendwo das Ganze hat sie jetzt in einem positiven Trend auch fertiggebracht, was cool ist. Was halt ein bisschen fehlt, auch wenn jetzt, was mich extrem erfreut, die Simone mal da die Quali überstanden hat und auch so Weltcupluft schnuppern konnte. Es fehlt halt ein bisschen etwas, das nachkommt. Und entsprechend, ja, ich weiß, es tut sich im Nachwuchs schon ein bisschen was, aber es ist einfach noch eine lange Zeit von, sage jetzt mal, ja, den Jugendalter Skispringerinnen, bis man dann halt im Weltcup ist. Und von daher ist es extrem schwierig zu sagen, ob das hoffentlich demnächst kommt oder ob es vielleicht auch ein bisschen länger geht, bis man wieder ein paar mehr Mädels im Weltcup hat. Druck auf jeden Fall da dem ganzen Team, die Damen, dass sie das hinbringen.
Es war jetzt auch die erste Saison für Christian Raimund als Cheftrainer. Glaube, kann man ihm nur größte Komplimente aussprechen, gerade was die Fortschritte von der Sina angeht. Aber es ist natürlich für einen Trainer Also klar, natürlich hat er entsprechend mehr Zeit mit ihr zu arbeiten, aber für ihn wäre es ja, glaube ich, auch angenehmer, wenn er jetzt einen Pool hätte aus drei, vier Springerinnen, wo so eine Breite einfach gegeben ist. Steht ja vielleicht irgendwann auch die Gefahr, dass es insgesamt auch ein bisschen stagniert, so das Level, was sie dann hat.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch der springende Punkt, was vielleicht auch ihr ein bisschen fehlt, zum halt da noch ein bisschen eher den Anschluss auch jetzt, wenn man auf die Saison zurückblickt, schafft. Rein springerisch hat sie eigentlich gezeigt, dass sie es durchaus drauf hätte, weiter vorne anzuklopfen, oder auch, ja, sie hat es auch hingebracht, aber man hat halt nicht den Teamrückhalt, wie jetzt zum Beispiel die deutschen Mädels haben. Da hat man ein Team zusammen, kann vielleicht auch mal gewisse Dinge besprechen, sei es, ging es um die Technik, Athletik, was auch immer. Und das fehlt hier halt irgendwo, wenn sie ja nicht komplette Einzelkämpferin ist, aber schon eher eine Einzelkämpferin. Und deshalb hoffe ich einfach möglichst schnell, dass halt irgendwie die, ja, zwei, drei Mädels da rankommen und man ein Team auch vorne hat, dass es dann insgesamt der Mannschaft gut tut und so sich weiterentwickeln kann, ja.
Oder sie haben vielleicht die Möglichkeit, sich mit anderen halt auch zusammenzutun, weil die Situation sehen wir ja auch in anderen Ländern. Also Polen ganz plakativ, die nur zwei Springerinnen haben und eine, die wirklich nur eine, die wirklich konkurrenzfähig ist. Oder Frankreich ist auch ein kleines Team. Frieda Westmann als Schwedin hat an Norwegen angedockt und das auch sehr erfolgreich. Also vielleicht ist das ja ein Weg, den man irgendwie gehen kann, aus Schweizer Sicht.
Könnte sein, dass sich das ergibt, je nachdem, stimme ich
Ja.
zu. Und ich hoffe es
Ja.
ehrlich auch, wenn nicht die andere Option eintrifft, dass man irgendwie so schafft,
Ja.
das Teamgebilde hinzubringen.
Ja, was ja auch damit zusammenhängt, die Gruppe ist ja jetzt noch mal kleiner geworden, dadurch, dass Rea Kindlimann noch ihre Karriere beendet hat. Könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwo auch mit dem Rückschlag rund um Olympia zu tun hatte, weil die Schweiz hatte zwei Quotenplätze und haben sie halt nicht wahrgenommen. Also wenn sie dort teilgenommen hätte, vielleicht hätte ihr das nochmal neue Motivationen gegeben. Aber jetzt nochmal 4 Jahre darauf hinzuarbeiten, für eine Springerin, die nur einmal Weltcup-Punkte geholt hat, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich schwer zu verdauen gewesen dann auch. Und dann, ja, trifft man so eine Entscheidung dann.
Ja, weiß ehrlich gesagt, du hast es eigentlich schon gut ausgedrückt. Verstehe es aus Sportlersicht entsprechend. Ja, hoffe ich, wie schon vorher gesagt, einfach, dass sich irgendwie da was bildet, dass man auch den Zusammenhalt kriegt. Und das ist für ein Team extrem wichtig, ja.
Gut, auch für die Frauen, wie schon mehrfach angesprochen, geht es jetzt in Vikersund weiter. Wir haben ja vor 2 Wochen mit dem Daniel zusammen ja unser Prediction quasi gemacht, wie es denn ausschaut, was das Fliegen angeht. Und ja, es waren jetzt wenige Überraschungen dabei. Da haben wir, glaube ich, ganz, ganz gut abgeschnitten. Das Größte, was sich seitdem verändert hat, ist, dass Anna Twardosch vermeldet hat, dass sie dort teilnehmen wird. Also gehen wir mal von einem ziemlich, ziemlich vollen Feld aus. Also die einzige, die halt wirklich definitiv praktisch und theoretisch nicht mit dabei ist, ist halt Josie Johnson aus den USA, weil die sich verletzt hat. Ansonsten haben wir festgestellt, okay, die Chinesinnen sind uns abgegangen. Das heißt, Zheng Ping, auch wenn wir sie, glaube ich, alle sehr, sehr gerne hätten Skifliegen sehen, das wäre, glaube ich, ziemlich cool gekommen. Fehlt und ja, dann ist somit das einzige Fragezeichen noch Yuka Seto aus Japan. Da ist mein Kenntnisstand nach wie vor, dass sie das nicht mitnehmen wird. Aber ansonsten dürfen wir uns auf ein volles Starterfeld freuen. Das Ausführlichste, was es noch nie gegeben hat. Wir müssen aber noch ein letztes Mal über den Modus sprechen, damit ihr da draußen auch Bescheid wisst. Also es waren qualifiziert die Top 30 der Gesamtweltcup-Wertung. Die dürfen auch im Training und in der Qualifikation am Freitag in umgekehrter Reihenfolge des Weltcup-Starts starten. 20 von ihnen qualifizieren sich dann für den ersten Durchgang, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Die wiederum starten dann in umgekehrter Reihenfolge des Quali-Ergebnisses am Samstag. beziehungsweise am Sonntag dann in umgekehrter Reihenfolge des Ergebnisses vom Samstag. Finde ich erstmal, wenn man sich denn da daran hält und sagt, okay, man steuert den Anlauf auch entsprechend und verkürzt nicht vorzeitig, gar nicht mal so blöd, dass man sagt, okay, man guckt sich das jetzt am Freitag mal an und stellt dann quasi nach Stärke auf, dass man halt nicht dieses Ping-Pong-Spiel hat, weiß ich nicht, du hast mit Start Nummer 1 hast du, ich greife jetzt mal plakativ raus, eine Annika Bellschau aus den USA, mit der Start Nummer 2 dann vielleicht eine sehr, sehr gute Skifliegerin. Also das, zumindest der Teil ergibt Sinn aus meiner Sicht.
Da stimme ich zu, ja, weil so kann man auch eher gerade, da spielen ja ganz viele Faktoren zusammen. Ist es gerade dein Wochenende, hast du gut reingefunden und ja, und so weiter und so fort. Entsprechend kann man so mindestens auch dann ja, sich vom Gate her dorthin arbeiten oder sich dort einigen, wo es auch Sinn macht und von dem her, ja, unterstütze ich den Ansatz eigentlich nur.
Dann bleibt nur zu hoffen, dass nicht zu voreilig verkürzt wurde, weil in den letzten Jahren haben wir es quasi immer gehabt, sobald eine über 200 Meter gesegelt ist und wir wissen, auf der Schanze ist das K-Punkt, ist halt verkürzt worden. Also das wäre noch der Veranstaltung, glaube ich, zuträglich, wenn man da nicht zu schnell Nervenflattern bekommt, sondern den Springerinnen einfach mal vertraut. Das wäre ganz, ganz wichtig.
Ja, hoffentlich schafft man das.
Vor allem, wir haben ja das Thema, die Wettkämpfe sind ja eine schnelle Nummer. Denn im ersten Durchgang sind nur 20 dabei und im Finale dann sogar nur 15. Wo wir, glaube ich, nochmal das bekräftigen können, was wir vor 2 Wochen schon gesagt haben. Also, wenn du die Athletin doch ans Fliegen gewöhnen möchtest, solltest du ihnen so viele Chancen wie möglich geben. Und das funktioniert mit diesem Modus einfach nicht.
Das haben sie definitiv ziemlich komisch geplant und hoffe, das ist das erste und letzte Mal, wo man das so plant.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ja, sind wir mal gespannt, was das Wochenende so bringt. Wir können das Oslo-Wochenende natürlich aber nicht zumachen, ohne unseren Adler noch zu vergeben. Und ich glaube, so schwierig wie in dieser Woche war es in der gesamten Saison noch nicht. Einfach weil es ein bisschen komisch war, andererseits, weil sich jetzt auch nicht so wirklich einen Namen aufgedrängt haben, die nicht vielleicht schon mal ausgezeichnet worden sind. Mit Abstrichen noch bei den Männern, also jetzt beim Blick auf die Ergebnisse fällt mir gerade auf, man hätte es vielleicht auch Tate France geben können, weil die ist eine Saison bislang, glaube ich, also ziemlich unterwältigend war, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Der ist Zehnter geworden, aber Andi, wir haben uns doch dann noch für einen anderen Namen entschieden, den wir beide nicht so wirklich auf dem Zettel hatten.
Den Gregi meinst du?
Ja, klar, logisch.
Der
Wer auch sonst, ja?
ist leider schon zu gut.
Ja.
Ja, ja. Wir haben uns da geeinigt. Willst du die Ankündigung machen, aber mit seinem 16. Platz definitiv verdient und so wie wir nachgeschaut haben, sein zweiter oder dritter Weltcup entsprechend ist es. Trudel.
Adrian Thon Gundersrud aus Norwegen. Ja, ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ich sehe auch gerade, was ihn sehr sympathisch macht. Er hat mit mir zusammen Geburtstag, deswegen gibt es da gleich doppelt Grund, ihn zu nominieren. Aber ansonsten, ja, überraschend gut, würde ich mal behaupten, auch wenn es nur einen Durchgang gab. Für ihn die ersten Weltcup-Punkte, wie auch für Jürgen Oliver Ström, das ist der nächstjüngere Bruder von Anna Odine Ström. Ist eine große sportliche Familie, die Ströms, also auch dem hätte man es geben können. Von daher sei er hier noch erwähnt. Also zumindest die zweite Reihe der Norweger, glaube ich, insgesamt ganz zufrieden mit dem, was da so passiert ist in Oslo. Und bei den Frauen, ja, haben wir auch hin und her überlegt, Mensch, was machen wir? Wir konnten ihnen jetzt auch nicht schon wieder Emma Klinets geben, nach dem, was sie in Lahti vollbracht hat. Kurze, aber sehr gute Saison von ihr. Das können wir auch für ihre Teamkollegin Tarja Bortley festhalten, die auch wieder gepunktet hat in Oslo. Wir haben uns dann aber entschieden, Mensch, qua letzter Gelegenheit quasi. Wir geben den Adler Anna Holland, denn die hatte in Lahti ja ihren Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben und da aber schon verlauten lassen, auch Skifliegen würde sie sich schon gerne nochmal antun wollen. Und ja, das hat sie jetzt manifestiert, am Sonntag als 31. knapp am Finale vorbeigeschrammt, was auch nicht unbedingt ihr Zutun war, aber am Samstag als 27. nochmal gut gepunktet und ja, als 30. sich auf den Punkt fürs Skifliegen qualifiziert und deswegen vergeben wir den Adler in dieser Woche an sie.
Den hat sie sich verdient.
So, wer was anderes behauptet, ist natürlich frei, Teil der Meinungsfreiheit. So ist es richtig rum. So, dann wagen wir geistig den Trip rüber nach Vikersund. Du sagst zwar coole Schanze, Andi, aber sie hat auch so ihre Tücken. Ich bin ehrlich, ich bin zweimal dort vor Ort gewesen, habe sie mir von oben bis unten angeschaut. Ich habe sie nicht verstanden. Vielleicht kannst du uns erhellen. Was muss man da besonders gut machen?
Ja, also gut. ich habe anfänglich gesagt, coole Schanze. Ich finde es nach wie vor eine coole Schanze. Vor allem auch als Zuschauer selber bin ich nicht mega gut zurechtgekommen. Ich bin, glaube ich, einmal über den langen Eck gekommen. Sonst habe ich eher schlechtere Erfahrungen gemacht, weil halt, ja, zumindest dort, wo ich vor Ort war, war sie extremst selektiv. Also das heißt, der Vorbau war noch recht spitzig. Ich glaube, der wurde dann inzwischen auch wieder ein bisschen abgetragen. Das macht die Chance ein bisschen schwierig, aber das zeichnet sich schlussendlich auch aus, wenn da einer gefühlt einen halben Meter über den Hang schleicht und dann irgendwo noch 200 Meter plus springt. Das ist extremst cool zuzuschauen und auf das bin ich gespannt, auf was man sich achten muss. Ja, genug Speed mitnehmen, aber man darf es dann nicht zu fest übertreiben, sonst hängt man dann wirklich am Vorbau an und es geht dann gar nicht mehr. Aber ja, ich bin gespannt, da auch was die Regelung anbelangt, ob sie vielleicht da schon ein bisschen unten, je nachdem, was ausgebuddelt haben. Vielleicht hast du schon was gehört, Luis.
Nein, okay. Ich glaube nicht. Das hätten sie auch absegnen müssen vorher, also sonst hätten sie ja jetzt keinen Wettkampf machen können.
Gut, dann.
Das hätten wir gewusst, wenn da was passiert wäre.
Ich hoffe jetzt, dass es irgendwie untergegangen ist in den Medien. Nee, ich freue mich einfach, weil es ein Skiflug-Wettkampf ist und das ist immer spannend zuzuschauen.
Aber weil du das Thema Speed ansprichst, das ist ja schon ziemlich grenzwertig auf der Anlage. Also kann mich an Skifliegen bei den Männern erinnern, wo konstant unter 100 km/h angefahren wurde. Also wirklich viel, mit dem du arbeiten kannst, hast du ja gar nicht so gesehen. Ja. Das ist ja eigentlich fast Predazzo-Niveau von der Anfahrtsgeschwindigkeit her.
Ja, eigentlich, wenn man so vergleicht, ist es tatsächlich so. Und das macht es dann halt auch so selektiv, oder? Weil der Vorbau ist lang, Geschwindigkeit nicht so hoch. Entsprechend kleine Fehler zahlen sich ziemlich stark in Weite aus. Aber das macht es dann irgendwo auch wenn es dann halt mühsam zuzuschauen ist, wenn mal einer wieder auf dem Buckel landet. es macht es auch interessant schlussendlich, wenn es dann so gefühlt aus dem Nichts wieder mal 50 bis 100 Meter weitergeht. Und es ist schon irgendwie so, vor jedem Springer weiß man nie ganz, was einen erwartet in Vikersund, und das ist schon spannend auch zum Zuschauen.
Das auf alle Fälle. Für euch die Zeiten noch da draußen. Es geht los am Freitag um 9 Uhr bereits mit dem Training bei den Frauen. Ist ja auch in der Hinsicht relevant, dass es da Hausrekorde gibt. Und wir haben ja eine ganze Reihe an Flugneulingen dabei. Also wenn ihr es euch einrichten könnt, solltet ihr da auf jeden Fall auch einen Blick ins Live-Timing haben. Um 10.30 Uhr folgt dann die Qualifikation. Die Herren sind an der Reihe um 14.30 Uhr mit dem Training und um 17 Uhr mit der Quali. Das ist ja dann auch das Erste, was live übertragen wird. Am Samstag haben wir dann um 9.30 Uhr und 17.05 Uhr die Wettkämpfe. Bin ich jetzt ausnahmsweise mal nicht traurig drüber, dass ich dann nicht vor Ort bin, weil das wären sehr, sehr lange Tage im Pressezentrum gewesen. Und am Sonntag 8.30 Uhr Quali und 9.30 Uhr Wettkampf bei den Frauen und um 15.45 Uhr bzw. 17.15 Uhr Quali-Wettkampf bei den Männern, wenn das denn so eingehalten werden kann. Denn ich weiß aus sicherer Quelle, aus eigener Erfahrung nämlich, dass der Lift in Vikersund nicht der allerschnellste ist. Also da hat man, glaube ich, nicht viel Zeit, die man da vertrödeln kann. Gut, haben wir es geschafft in dieser Woche. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst, lieber Andi. Vielen Dank für diese, wenn auch nicht immer positive, aber trotzdem wie immer launige Folge mit dir.
Danke, Luis. Und ja, du, das ist der Sport. Es gibt schönere und weniger schönere Wochenende, was das Berichten anbelangt. Und zumindest aus Schweizer Sicht kann ich da mit einem Lächeln zurückschauen und das freut mich natürlich.
Ihr hoffentlich da draußen auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß mit dem Skifliegen am Wochenende in Vikersund und bis zur nächsten Woche. Fliegt, soweit es geht.